Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Mischfonds. Comeback der Anleihen? Fragezeichen. So titeln wir heute mal. Angesichts des schlechten Chance-Risiko-Verhältnisses ließen viele Multi-Asset-Manager Anleihen im Niedrigzinsumfeld regelrecht links liegen. Veränderte Rahmenbedingungen lassen Zinsanlagen nun aber wieder in einem besseren Licht erscheinen, von woher wir mit Marc Profitlich, einem der beiden Manager des Mischfonds Profitlich mit Lienfonds UI, einmal über die neu gewonnene Attraktivität der Anleihen sprechen wollen. Ist Multi-Asset jetzt endlich wieder Multi? Wie attraktiv sind Anleiheninvestments inzwischen wieder in Relation zu Aktienengagements? In welchen Anleihensegmenten winken die größten Renditen? Haben wir es hier nur mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun oder einem Window of Opportunity, wie es so schön heißt, oder sind die Aussichten der Anleihen auch längerfristig wieder besser? Also los geht's. Hier im Studio mir gegenüber sitzt Marc Profitlich. In der Kölner Gegend kann man sich schnell zusammenschalten. Freue mich, dass er heute da ist. Hallo lieber Marc.
Hallo Björn.
Ja, 10-jähriges Firmenjubiläum gerade hinter euch. Seid ihr wieder nüchtern? War ja eine Erfolgsgeschichte, muss man so sagen.
Ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir haben es im ganz kleinen Kreis am Tegernsee gefeiert. Das war schon im August, da haben wir das Firmenjubiläum gehabt. Und von daher sind wir schon lange wieder nüchtern.
Alles gut. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, was kann man im Podcast machen? Und es leuchtet uns ja beiden ein, dass eure Anleihenquote inzwischen wieder eine andere ist als noch vor 2-3 Jahren. Ich habe es mal nachgeschaut, 2020 lag die Anleihenquote eures Mischfonds bei rund 11%. Heute beträgt sie 30%. Wenn wir jetzt diese beiden Ausgangssituationen mal miteinander vergleichen, und du solltest dich kurz fassen, was war damals anders als heute, dass es so anders ist?
Ja, also ganz grundsätzlich investieren wir nicht in Anleihen als Kasseersatz, sondern die Anleihenkomponente, die Anleihen-Sondersituation, wie wir sie nennen, die sollen immer einen positiven Renditebeitrag auch bringen können. Das war in der Zeit bis 2021, 2022, als die Zinsen und die Credit Spreads anfingen zu steigen, bis dahin war das nur ganz selektiv der Fall. Man hat immer einen gewissen Bodensatz an Ideen, die dann auch ganz stark dann vielleicht auch von Einzeltiteln abhängig sind, wo wir damals auch noch was finden konnten. Aber heute sind wir dann nun mal in der Situation, die Zinsen sind gestiegen und für uns fast noch wichtiger, die Credit Spreads haben sich auch stark ausgeweitet und sind jetzt schon seit mittlerweile 18 Monaten auf einem ziemlich ausgeweiteten Niveau. Also auf den Zinsanstieg kommt ein Anstieg der Credit Spreads obendrauf. Und dann noch für uns ganz besonders interessant, der Zinsanstieg erfolgte ja auch nicht über die gesamte Zinsstrukturkurve, sondern insbesondere am kurzen Ende. Und das ist genau das, der Teil der Zinsstrukturkurve, an dem wir uns gerne aufhalten. Wir scheuen eine zu hohe Zinssensitivität und investieren deswegen gerne eher in Anleihen mit 1 bis 3 Jahren Laufzeit als in Anleihen mit längerer Laufzeit. Gerade hier sind die Zinsen gestiegen und das kommt uns natürlich dann jetzt genau entgegen.
Schauen wir nochmal kurz in die Vergangenheit. Was war das, was ihr dann drin gehabt habt? Du hast gerade gesagt, ihr habt das nicht als einen Kassenersatz gesehen. Es gab ja den einen oder anderen, der eigentlich gar nichts mehr gemacht hat, weil er gesagt hat, Chance-Risikoprofil war insgesamt so unattraktiv, ich hätte immer meinen Anlegern keine Rendite bieten können. Ihr habt damals noch 10-11% drin gehabt. Was war das, was ihr damals drin hattet und hat das wenigstens positive Renditen zu dieser Zeit noch beschert? Oder war es einfach ein ausgleichendes Element, weil man gesagt hat, können nicht alles in Aktien packen?
Ja, also es war grundsätzlich in dieser Zeit das Risiko, dass man im Prinzip sich mit Anleihen ein zinsloses Risiko einkauft. Und da musste man einfach höllisch aufpassen. In der Zeit war es aber auch so, dass man natürlich über viele Jahre hinweg ein niedriges Zinsniveau hatte. Alle Unternehmen konnten sich quasi zu niedrigen Coupons refinanzieren. Die allermeisten Anleihen, die zu dieser Zeit dann ausstehend waren, notierten dann durch dieses niedrige und gesunkene Zinsniveau über pari. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns beispielsweise in dieser Zeit auf Anleihen konzentriert haben, die zum Beispiel einfach durch einen sehr hohen Coupon selektiv gab es solche Anleihen noch, einen hohen Kündigungsanreiz für diese Emittenten hatte. Und das gab es aber in der Breite nicht, sondern das war im Prinzip ganz selektiv, hatte man da noch einen gewissen Bodensatz, mit dem wir das dann bewirtschaften konnten, auch profitabel bewirtschaften konnten. Aber das ist natürlich was, was in der Breite nicht möglich war, sondern nur unserem Ansatz und dem Fokus auf Anleihen-Sondersituationen geschuldet war, wo wir wirklich in Nischen des Anleihenmarktes eben ein Bondpicking betreiben.
Du hast eben gesagt, die Situation ist jetzt inzwischen deutlich anders. Sie ist inzwischen sehr stark verändert. Das war aber ja kein Prozess, der von jetzt auf gleich gekommen ist. Deshalb mal nochmal zurückgespult. Wann habt ihr angefangen, genau umzudenken? Was waren die ersten Anzeichen, wo ihr gesagt habt, da tut sich jetzt was? Jetzt müssen wir uns damit wieder mehr beschäftigen. Da kommen auch wieder mehr Chancen auf uns zu. Und ist das ein linearer oder ein exponentialer Prozess gewesen?
Das waren jetzt viele Sachen. Also erstmal ist es jetzt heute natürlich eine komplett umgekehrte Situation. Während vor 3-4 Jahren die meisten Anleihen über Pari notierten, sind wir jetzt in der Situation, die meisten Anleihen notieren unter Pari. Weil das Zinsniveau gestiegen ist. Viele Emittenten hatten sich in den letzten Jahren zur Zeit des Niedrigzinsumfelds mit zu günstigen Konditionen refinanziert. Zinsen sind gestiegen, die Anleihen notieren jetzt unter Pari. Und damit rücken natürlich jetzt andere Sondersituationen in den Fokus. Also eine sogenannte Change of Control Klausel, also eine Klausel, der zufolge ein Anleihenhalter die Rückzahlung verlangen kann, wenn der Emittent den Besitzer wechselt, den Eigentümer wechselt, die hatte natürlich kaum einen Wert, wenn die Anleihe deutlich über Pari notierte. Das ist jetzt anders, wenn ich jetzt natürlich eine Anleihe einkaufe zu 85 und das Unternehmen wird übernommen und ich kann aufgrund der Change of Control Klausel morgen 100 zurückbekommen, dann hat das natürlich heute einen sehr starken, so eine Klausel, einen sehr starken Optionscharakter. Daran ist also zu erkennen, dass sich jetzt also durchaus der Charakter dieser Papiere, die dann für uns jetzt im Fokus stehen, schon durchaus geändert, sich verändert hat. Ein weiteres Beispiel ist da zum Beispiel Anleihen, die unter Pari notieren. Das bedeutet natürlich auch, dass die Anleihen für die Emittenten unter dem Buchwert dieser Schulden notieren. Und all die Emittenten, die einfach zu viel Liquidität auf der Bilanz haben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht einfach so, vielleicht auch, weil sie gerade einen Unternehmensteil verkauft haben oder dergleichen, für die kann es natürlich jetzt sehr spannend sein, Anleihen am Markt zurückzuerwerben unter Pari und dadurch letztendlich auch ja, einen Gewinn zu realisieren. Das ist etwas, was bei uns im Portfolio bei einer ganzen Reihe an Emittenten aktuell der Fall ist. Die Emittenten kaufen die Anleihen also zurück. Das sendet uns eigentlich ein ganz gutes Signal und ist für uns immer ein ziemlich spannender Indikator.
Okay, aber jetzt hast du noch nicht die Frage beantwortet, wann ihr angefangen habt, verstärkt das zu tun und ob das etwas ist, was schrittweise linear passiert oder wo man sagt, jetzt ist einfach die Zeit, jetzt machen wir das und davon profitieren wir dann eine lange Zeit, dass wir den Umbau des Portfolios jetzt schon gemacht haben.
Ja, also letztendlich hat man ja jetzt bei Investment-Grade-Anleihen am kurzen Ende der Laufzeitstruktur irgendwie eine Zinsen von 3,5-4%. Das alleine ist ja für uns noch nicht erstrebenswert. Wir zielen eigentlich auf über 5%, im Mittel im Anleihenportfolio aktuell eher 6-8% erwartete Rendite, also durchaus eher aktienähnliche Renditen. Was also im Prinzip wichtiger ist als dieser Zinsanstieg, ist die Ausweitung der Credit Spreads. Und die hat sich halt, für die Anleihenmärkte war der Zinsanstieg in seiner Steilheit ein extremer Schock. Und interessanterweise ist die Situation so, dass sich der Kapitalmarkt, die Anleihenmärkte bis jetzt noch nicht komplett daran gewöhnt haben. Die sind in gewisser Weise immer noch schockiert und das ist daran abzulesen, dass die Credit Spreads an den Anleihenmärkten immer noch jetzt inzwischen seit 18 Monaten oder mehr auf einem relativ ausgeweiteten Niveau sich befinden. Und die Credit Spreads sind eigentlich kann man sagen mean reversive, also die schwanken letztendlich wie die Volatilität an den Aktienmärkten auch um einen gewissen Mittelwert. Und das hat uns jetzt hier ein sehr langes Zeitfenster gegeben, uns hier im Anleihenbereich peu à peu zu positionieren. Das war beispielsweise während Corona im März 2020 eine komplett andere Situation. Da hatte man eine Situation, wo es ein Zeitfenster gab von wenigen Wochen, in denen die Credit Spreads, also März 2020, in denen die Credit Spreads auseinandergeschossen sind und sich dann in kürzester Zeit wieder eingeengt haben. Und das hat uns natürlich sehr erschwert, hier ein einigermaßen diversifiziertes, spannendes Anleihenportfolio aufzubauen. Die Situation hier ist jetzt eine ganz andere, weil wir einen so langen Zeitraum mit ausgeweiteten Credit Spreads in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich nicht hatten. Also wo über so einen langen Zeitraum die Credit Spreads auf so einem ausgeweiteten Niveau sind und die sollten sich eigentlich in den nächsten Monaten oder Quartalen peu à peu eigentlich weiter normalisieren. Die Märkte gewöhnen sich Stück für Stück an das jetzt vorherrschende Zinsniveau und der Schock über diesen steilen Zinsanstieg, der weicht.
Wenn es um Anleihenmanagement geht, ist natürlich eine der beliebtesten Standardfragen immer die an den Manager, was er bezüglich der Inflation für Erwartungen hat, beziehungsweise der weiteren Zinspolitik. Da gibt es diejenigen, die auch wirklich im großen Makrobild vordergründig denken und hauptsächlich denken. Und es gibt die, die das eher dann in den Sondersituationen tun, wie ihr das eben gesagt habt. Welche Rolle hat für euch das Makrobild bei Profitlich Spittlin und welches Bild habt ihr im Augenblick? Welche Erwartungshaltung?
Ja, also ganz grundsätzlich spielt das Makrobild für uns eine untergeordnete Rolle. Wir betrachten das Makrobild grundsätzlich eher aus der Sicht eines Risikomanagements. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Seth Klarman: We invest bottom up, but we worry top down. Also im Risikomanagement möchte ich mich nicht zu sehr von einzelnen volkswirtschaftlichen Faktoren, seien es Zinsen, sei es Inflation, seien es Währungsräume, seien es regionale Abhängigkeiten, Abhängigkeiten von Rohstoffen. Ich möchte mich von derartigen volkswirtschaftlichen Faktoren nicht zu sehr abhängig machen in meinem Risikomanagementprozess. Und das gilt dann also auch, wie gesagt, hinsichtlich Inflation und Zinsen. Wir halten uns im Bereich der Anleihen-Sondersituation grundsätzlich am kurzen Ende der Laufzeitstruktur auf, weil man hat sich ja am Ende auch in den letzten zwei Jahren gesehen, ein steiler Zinsanstieg kann bei länger laufenden Anleihen zu extrem schmerzhaften Verlusten führen. Wenn man da an die 100-jährigen Anleihen aus Österreich oder NRW denkt, dann lagen die Verluste da, glaube ich, bei 60-70%. Und auch bei 10-jährigen Anleihen verändert sich die Zinsen um 1%, hat man über den Daumen gepeilt, 10% Wertverlust. Da die Analyse von oder die Vorhersage von Zinsentwicklung nicht im Kern unserer Arbeit ist, sondern eben die Identifikation von rechtlich geprägten Anleihen-Sondersituationen, müssen wir natürlich darauf achten, eben uns nicht zu sehr hinsichtlich Zinsänderungsrisiken zu exponieren. Und das tun wir eben, indem wir im Wesentlichen am kurzen Ende der Laufzeitstruktur oder beispielsweise selektiv in variabel verzinslichen Anleihen positioniert sind, wo man einfach keine so große Abhängigkeit vom Zinsumfeld hat.
Es ist in der Vergangenheit darauf verwiesen worden, dass das Chance-Risikoprofil, du hast es eben auch gesagt, zinsloses Risiko, bei den Renten lange Zeit in Relation zu den Aktien vor allen Dingen gesehen uninteressant war. Diese Attraktivität zu dem, was ich aus dem Aktienmarkt verdienen kann, wie hat sich das verändert, was einfach die Ertragshöhe angeht? Aber vielleicht auch mit Blick darauf, sowas zu mischen, ist ja auch immer eine Frage der Risikostreuung, der Diversifikation. Da will ich auch möglichst wenig Korrelation haben. Wie hat sich das in den letzten ein, zwei Jahren verändert? Ist das jetzt im Verhältnis zu dem, was ich aus den Aktienmärkten holen kann, wieder eine attraktive Rendite, die aus dem Anleihenbereich kommt, relativ zu den Aktien? Und haben sich die Korrelationen dahingehend verändert, dass ich wieder einen Streuungseffekt habe, wenn ich Anleihen und Aktien miteinander mische?
Ja. Nun ist es grundsätzlich so, dass wir in Anleihen aus unserer Sicht in Nischen des Anleihenmarktes investieren. Wir investieren in Anleihen-Sondersituationen. Und auch bei den Aktien ist es so, dass wir bei den langfristigen Unternehmensbeteiligungen, wie wir sie nennen, ziemlich konzentriert und ziemlich abweichend von den großen Benchmark-Indizes investieren. Und deswegen allgemeingültige Aussagen wie vergleichen sich jetzt die Bewertungen von Anleihen und Aktien, zu beantworten, fällt mir deswegen immer ein bisschen schwer. Aber es ist so, dass wir eben mit Anleihen im Moment irgendwas zwischen 6-8% erwartete Rendite im Anleihenportfolio haben, im Mittel 7%. Und das ist natürlich durchaus etwas, was mit dem, was Aktienmärkte historisch abgeworfen haben, vergleichbar ist. Und deswegen also aktienähnlich kann man dieses Renditeniveau dann durchaus bezeichnen. Und der Charme ist natürlich bei den Anleihen-Sondersituationen für uns, die meisten haben eine Restlaufzeit von 1, 2, 3 Jahren und damit ist natürlich die Renditeerwartung deutlich planbarer. Ich investiere im Bereich der Aktien sehr langfristig. In den meisten Jahren kommt nicht mehr als ein neuer Titel ins Portfolio dazu. Und es kann durchaus sein, dass eine These direkt aufgeht. Es kann aber auch sein, dass eine Überlegung mehrere Jahre braucht, bis sie sich materialisiert oder sich als falsch herausstellt. Und da ist man natürlich im Anleihenbereich. Unsere größte Position ist im September 2024 fällig. Da kann ich relativ gut abschätzen, wie viel Rendite ich darin mache und vor allen Dingen, wann diese Rendite eintritt. Und das ist natürlich in einem flexiblen Mischfonds, da auch nochmal eine stärkere Planbarkeit zu haben, auch wann die Renditen sich materialisieren, ist natürlich in einem flexiblen Mischfonds ziemlich spannend. Ich kann mich also jetzt hinstellen und sagen, ich habe ein Portfolio mit einer Restlaufzeit, die ist sehr übersichtlich und deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass wir hier in den nächsten 1-2 Jahren einen stabilisierenden Beitrag aus den Anleihen-Sondersituationen in diesem Mischfonds haben werden. Und ja, also diese Planbarkeit, die hat natürlich da auch ihren Vorteil.
Anleihen-Sondersituation, ist das ein höheres Risiko, was man eingeht oder nicht? Ich vermute zwar zu wissen, was du gleich sagst, aber es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, an den Anleihenmärkten werden eingegangene Risiken noch nicht wieder adäquat belohnt. Mach, wie das so schön heißt, pflück die niedrig hängenden Früchte am Baum. Das ist in Ordnung. Kollegen von dir, mit denen ihr auch befreundet seid, bei Garnier, die sagen ganz gerne Tea, Bill and Chill. Nimm das Einfache mit, aber geh keine Risiken ein am Anleihenmarkt. Dafür wirst du noch nicht belohnt im Schnitt. Das klingt natürlich für jemanden so, wenn du sagst, Sondersituationen, die gehen höhere Risiken ein. Und trotzdem wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, dass wenn die Sondersituation gut recherchiert ist, dann ist sie gar nicht so ein großes Risiko. Ist es ein größeres Risiko, in eine Sondersituation zu gehen, als einfach in Staatsanleihen guter Bonität zu investieren mit kurzer Laufzeit?
Information, Drescher und Sie. Big Points. Haben Sie, wie viele Anleger und Berater derzeit auch, Informationsbedarf rund um das Thema Anleihen und die mit ihnen verbundenen Handlungsalternativen und Anlageentscheidungen? Sie wohnen im Großraum München und haben am 16. Mai noch nichts vor? Dann melden Sie sich zu unserer Veranstaltung Big Points. Renten ist klar, aber wie? An. Es erwartet Sie die geballte Fachkompetenz von 9 spezialisierten Asset Managern, der Redaktion von Drescher und Zieh und der Erfahrungsschatz Ihrer Kollegen. Einfacher kann man sein Wissen über die Assetklasse Renten mit einem Zeitansatz von nur gut 4 Stunden nicht auffrischen. Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an unter www.dc-bigpoints.de.
Aus der Vogelperspektive haben wir ja 2 Komponenten. Wir haben den Zins und wir haben den Credit Spread. Und die Credit Spreads als Maß dafür, mit wie viel Aufschlag bestimmte Unternehmensanleihen über dem risikofreien Zins, also über den Staatsanleihen notieren, dieser Credit Spread, der ist seit 18 Monaten etwa deutlich ausgeweitet. Und den lasse ich mir ja, diese Ausweitung der Credit Spreads, dieses Renditepremium, lasse ich mir ja komplett entgehen, wenn ich also nur in Staatsanleihen investiere. Das ist also jetzt die Vogelperspektive, wenn man erstmal die Rendite in diese 2 Bestandteile zerlegt. Deswegen auf dieser Basis würde ich mal sagen, es lohnt sich, in Anleihen hinzuschauen und nicht bloß Staatsanleihen zu kaufen, weil es gibt noch die Credit Spreads, die oben drauf kommen, diese Risikoaufschläge. Wenn man jetzt tiefer reinschaut, müsste man eigentlich jetzt bei uns ins Portfolio wirklich in die Einzeltitel reingehen, weil Es ist natürlich so, es gibt Anleihen mit einer höheren, deutlich höheren Renditeerwartung, die auch mit mehr Risiken einhergehen. Das ist ganz klar so. Aber am Ende des Tages, unsere Aufgabe ist es, intelligente Risiken einzugehen und dafür entlohnt zu werden. Und ich denke, das werden wir.
Vielleicht denkt man an der Stelle einen Punkt weiter und sagen, was lasst ihr ganz bewusst außen vor, wo ihr im Zweifelsfalle sagt, also das ist etwas im Anleihenbereich, das machen wir ganz bewusst nicht, weil wir da eben der festen Überzeugung sind, das ist zu viel Risiko, deshalb gehen wir da nicht rein.
Also eine Sache natürlich ganz einfach, länger laufende Anleihen gehen wir nicht rein. Und das hat unterschiedliche Vorteile. Also einerseits der erste Grund, auf den ich ja eben schon mal eingegangen bin, ist ja, bei länger laufenden Anleihen habe ich mehr Zinssensitivität. Der andere Punkt ist aber, ich bin bei den Emittenten bei uns im Portfolio fast immer in der nächstfälligen Anleihe investiert. Das heißt, die von mir gehaltenen Anleihen sind zeitlich vorrangig vor den anderen Anleihen dieser Emittenten. Und das ist natürlich auch etwas, was das Risiko beeinflusst. Ein Emittent hat vielleicht 5 Anleihen ausstehen. Ob die 5. dann bedient werden kann, ist eine ganz andere Frage, als ob die 1. bedient werden kann, für die wahrscheinlich sogar schon die Liquidität auf der Bilanz liegt. Und das ist bei uns zum Beispiel bei den Emittenten von Wandelanleihen der Fall, die wir da im Portfolio haben. Wir haben da eine ganze Reihe an Wandelanleihen im Portfolio, deren Wandlungskomponente vom Kapitalmarkt keinen Wert mehr beigemessen wird. Die Wandlungsoption ist einfach weit aus dem Geld. Und diese Anleihen, die wir da im Portfolio haben, sind häufig von E-Commerce oder Tech-Unternehmen begeben worden in den letzten Jahren. Und diese Emittenten haben oftmals die Liquidität für die Bedienung dieser Anleihen schon auf der Bilanz. Also das ist natürlich was mir eine sehr hohe Sicherheit an sich gibt, dass zumindest die erste Fälligkeit dieser Anleihen, und das sind alles ohnehin profitabel wirtschaftende, etablierte Unternehmen, dass diese erste Fälligkeit auch wirklich bezahlt werden kann. Also ich würde nicht sagen, dass das immer dann auch Anleihen-Sondersituationen mit einem höheren Risiko einhergeht. Und es müssen intelligente Risiken sein, die man eingeht. Und ich denke, das tun wir.
Diese höhere Rentenquote, die entstanden ist, ist das das Ergebnis der Summe von Anlageentscheidungen? Oder gibt es für euch eine übergelagerte, sagen wir, strategische und taktische Asset Allocation, die euch sagen lässt, jetzt kann die Quote höher sein, jetzt suchen wir auch nach den entsprechenden Mengen, um das zu befüllen. Ist es also die Summe von Einzelentscheidungen oder eine Vorgabe top-down, die man anschließend mit bottom-up recherchierten Anleihen auffüllt?
Ja, also die ganz einfache Antwort ist, es ist keine Top-Down-Vorgabe, sondern es ist eine Reihe an Einzelentscheidungen. Und die Kasse letztendlich dann am Ende des Tages das Residual. Jetzt ist es natürlich heute so, die Kasse verzinst sich heute mit 3,7% und hat damit natürlich nicht nur den Optionscharakter, dass ich schnell liquide handelbar bin und ein sich veränderndes Umfeld schnell ausnutzen kann, sondern sie verzinst sich auch noch. Und das hat natürlich dann aktuell einen deutlichen Charme. Und ansonsten ist es einfach so, dass uns natürlich dieses Abwägen, sind jetzt Aktien und Anleihen oder Anleihen interessanter, das fällt uns natürlich jetzt angesichts des aktuell vorherrschenden Zinsniveaus und Niveaus an erwarteten Renditen, was wir da finden, das Abwägen fällt uns natürlich heute deutlich leichter als noch vor 3-4 Jahren.
Rechnet ihr damit, dass das auch länger so sein wird, dass die Anleihen von Bedeutung sind oder dass das jetzt eine Gelegenheit war, die jetzt auch genutzt und gespielt werden wollte und dies wahrscheinlich in 1 oder 2 Jahren in der Art und Weise schon wieder nicht geben wird?
Ich hatte die Frage im Prinzip eben schon mal beantwortet. Eigentlich muss man ja damit rechnen, dass sich die Credit Spreads, mal unabhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus, müssten sich die Credit Spreads über die nächsten 1-2 Jahre normalisieren. Und damit ist ein Teil der Überrendite, die aktuell möglich ist, dann auch verschwunden. Ob das wirklich passiert, wird sich natürlich herausstellen. Meine Erwartungshaltung wäre die, dass wenn die Zinsen unverändert oder sinkend sind, dann wird es einfach schwieriger durch ein sinkendes Niveau an Creditspreads. Aber das ist erstmal reine Spekulation. Erstmal würde ich davon ausgehen, wenn wir jetzt über das Jahr hinaus weiterhin mit einer vergleichbaren Allokation, sprich 30% Anleihen, grob insgesamt 40% in unserer stabilisierenden Komponente, wo dann auch noch Kasse und Aktien-Sondersituationen dazugehören und dann eben 60% in unseren langfristigen Unternehmensbeteiligungen, die sich verhalten wie Aktien, sage ich mal, allokiert sind.
Du hast jetzt immer wieder auf die Sondersituationen verwiesen. Du hast ja auch schon gesagt, ob das jetzt in dem Bereich Nachranganleihen, Wandelanleihen war, dass das eben auch spezielle Anleihenformen nicht selten sind, auf die ihr da setzt. Das passt in diese Zeit, du hast das eben gesagt, aber kann es sein, dass sich euer Anlagestil verändert, wenn sich die Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten anders verändern, dass plötzlich doch eben Staatsanleihen oder andere Dinge eine Rolle spielen? Oder sagst du, das passt überhaupt nicht zu unserem Investmentstil und wird deshalb auch nicht passieren? Dann wäre wieder eher die Anleihenquote niedriger.
Also wir haben ja einen bestimmten Kompetenzzirkel. Es gibt bestimmte Dinge, die wir wo wir denken, dass wir gut sind, und die verändern sich natürlich nicht unbedingt, wenn sich das Umfeld am Kapitalmarkt verändert. Insofern, es gibt immer Phasen, wo wir unsere Stärken besser ausspielen können als in anderen Phasen. Ich denke, das ist jetzt im Moment eigentlich ein ziemlich gutes Umfeld für einen flexiblen Mischfonds. Wir haben an den Aktienmärkten aus unserer Sicht irgendwas zwischen Euphorie und Angst, aber weder das eine noch das andere. Das Bewertungsniveau in der Breite ist eigentlich vernünftig. Und das ist damit dann durchaus ein Umfeld, wo man sehr gut Stockpicking betreiben kann, weil es durchaus Teile des Kapitalmarkts, des Aktienmarkts gibt, die günstig bewertet sind. Genauso wie in anderen Teilen es eben vielleicht teurere Bewertungen gibt. Und eben bei den Anleihen, wie dargestellt, höhere Zinsen, deutlich ausgeweitete Creditspreads, ist ein ziemlich ideales Umfeld für Bondpicking. Und das macht es eigentlich für einen flexiblen Mischfonds im Moment aus unserer Sicht zum ziemlich opportunen Umfeld.
Das ist zu meiner vorletzten Frage eine gute Überleitung, weil du beschreibst gerade eigentlich, dass das Umfeld besser geworden ist für einen flexiblen Mischfondsmanager, und trotzdem wird den Mischfonds werden Mittel entzogen. Zumindest mal per Saldo, wenn man sich die Absatzstatistiken anschaut, dann fließen die Mittel eher ab, was natürlich was auch mit der Vergangenheitsleistung vieler Produkte in dem Bereich zu tun hat. Aber das ist doch dann eigentlich jetzt genau der falsche Zeitpunkt, sich von Multi-Asset-Fonds zu trennen, wo die jetzt wieder Multi-Asset, ich habe es in meinem Intro gesagt, sein können. Wie passt das zueinander, und rechnest du damit, dass dieser Trend dann eben brechen kann, dass plötzlich doch wieder eine größere Liebe für Mischfonds entsteht, als das in der jüngeren Vergangenheit der Fall gewesen ist?
Ja, also das wäre definitiv die Hoffnung.
Die stirbt bekanntlich zuletzt.
Klar, der Zins ist zurück, und wir haben hier Festgelder, sind jetzt natürlich dadurch auch interessanter geworden, aber wie du schon sagst, also eigentlich müssten auch Mischfonds, die eben jetzt mit ihrer Anleihenkomponente wieder Geld verdienen können, davon grundsätzlich profitieren. Wir sehen das ein bisschen bei unseren Zuflüssen, aber wird die Zeit zeigen.
Versuchen wir ein Fazit. Überschrift war Mischfonds, Comeback der Anleihen, Fragezeichen. Also zumindest mal für einen kürzeren Zeitraum, können wir die Frage, glaube ich, mit Ja beantworten. Würdest du noch ein abschließendes Wort dazu finden wollen, wie nachhaltig das ist, dass das Comeback der Anleihen auch nachhaltig ist und nicht nur die berühmte Schwalbe, die noch keinen Sommer macht?
Ja, das ist ja eigentlich eine indirekte Frage nach dem Zinsniveau wieder. Damit drehen wir uns ja im Kreis. Ich meine, wenn wir jetzt hier davon ausgehen, dass wir längere Zeit ein höheres Zinsniveau haben, spielt das den Mischfonds natürlich auch dauerhaft in die Karten. Es gibt natürlich dann durchaus politische, volkswirtschaftliche Zwänge, wenn wir an die Immobilienfinanzierung denken und auch an die Staatsschuldenfinanzierung denken, was beides natürlich dazu führt, dass die Zinsen vielleicht auch nicht ewig in den USA bei diesem Niveau bleiben können. Und für Europa gilt eigentlich das Gleiche, weil es da einfach gewisse Zwänge gibt, die früher oder später dann schon auch wieder zu einem etwas sinkenden Zinsniveau eigentlich beitragen müssten. Und das wird Mischfonds es natürlich auch wieder ein bisschen schwerer machen. Aber es gibt genug Krisen auf dieser Welt, leider. Geopolitische Krisen, aber auch nach wie vor volatile Rohstoffpreise. Wir hatten jetzt volatile Zinsen. Und in so einem Umfeld von Unsicherheit und Volatilität kann ein aktiver Fondsmanager eigentlich immer Wert schaffen.
Ja, und dazu passen ja auch die jüngsten Statistiken, die man gesehen hat, was die Outperformance-Wahrscheinlichkeit einzelner Asset-Klassen angeht. Da hat man bei den Auswertungen sehen können, dass die aktiven Manager im Anleihenbereich viel häufiger ihre Benchmarks haben schlagen können als im Aktienbereich. Also das auf jeden Fall ein Thema, wo man noch eine Daseinsberechtigung für aktives Fondsmanagement auf Seiten der Investoren und Verbraucher anscheinend sieht und erwartet. Da sind wir schon am Ende unseres Podcasts und da, weißt du, kommt hier keiner aus dem Studio raus, der uns nicht eine virtuelle Buch- oder Webseitenempfehlung gegeben hat, wie wir uns weiterbilden können oder wie wir uns unterhalten können. Denn es muss ja nicht immer branchenspezifisch sein. Es kann ein Buch über Investieren sein, aber es kann auch was ganz anderes sein, was du derzeit liest. Bei dir könnte es zum Beispiel irgendwas über Fahrradfahren sein oder so, oder wie ich neulich gelernt habe, über Käsesorten. Was liest du im Augenblick und was hast du uns mitgebracht für unsere
Bibliothek? Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen über Fahrradfahren. Fällt mir gerade mal auf. Ja. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch gelesen, das heißt The Great Demographic Reversal. Und das ist ein Buch, was angeblich auf dem Schreibtisch von allen Notenbankern lag. In dem Buch, was vor der Corona-Krise und damit vor dem Anstieg der Inflation und der Zinsen geschrieben wurde, geht es um im weiteren Sinne Labor Supply, also wie viel Arbeitskraft steht zur Verfügung. Und das haben die Autoren sich hier dann im Zeitverlauf angeschaut, also in den letzten 30 Jahren, und dann darüber nachgedacht, wie sich im Prinzip dieses Angebot an Arbeitskraft, an Labor Supply in den nächsten Jahrzehnten entwickelt und darauf basierend dann Rückschlüsse gezogen auf die Inflationserwartung. Und das Buch argumentiert eben auf dieser Basis dann auf einer Analyse des Labor Supplies dann damit, erklärt es sehr gut, warum die Inflation eigentlich jahrzehntelang in den 90ern und frühen 2000ern so niedrig war, erklärt es sehr gut und hat dann interessanterweise, bevor die Inflation angezogen ist und also vor Corona bereits diese Prognose gehabt, dass wir es also in den nächsten 10, 20, 30 Jahren mit einer deutlich höheren Inflation zu tun hatten, rein auf Basis der Entwicklung der Menge an Arbeitskraft, die aufgrund von demografischen Entwicklungen, aufgrund von Migrationsbewegungen und so weiter in der westlichen Welt zur Verfügung steht. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Buch zu dem Thema.
Klingt interessant und was auf dem Nachttisch von Frau Lagarde gelegen hat, ja, das kann man sich dann mal anschauen. Wenn du sagst, alle Notenbanker haben es gelesen, dann müsste sie es ja auch gelesen haben. Schauen wir mal. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören hier. Ich freue mich, dass Sie immer wieder diesen Kanal einschalten. So Sie ihn noch nicht abonniert haben, nutzen Sie doch die Gelegenheit, es zu tun. Dann verpassen Sie auch keine einzige Folge. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sie da, wo Sie die Gelegenheit haben, bewerten und weiterempfehlen an Ihre Kollegen, an Ihre Freunde, die Fondsgedanken. Und dann hören wir uns hier demnächst auf diesem Kanal wieder. Und von daher verabschiede ich mich wie immer hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.